handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Ja, und der Titel meiner Predigt ist Die Macht der weihnachtlichen Wahrheit. Und ich glaube, dass dieser Text ist so ein bisschen der Rahmen für die Botschaft, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, so ein bisschen in Vorbereitung für diese kommende Zeit des Advents. Advents heißt ja, wir warten nicht auf unsere Amazon-Packages, sondern wir warten auf den Messias. Und ich möchte eigentlich, und mein Gebet jedes Jahr zu dieser Weihnachtszeit ist, dass es nichts in unserer Gesellschaft gibt, was uns von der Ehrfurcht von Weihnachten ablenkt. Obwohl ich zugeben muss, dass das wahrscheinlich ein Wunschgedanke ist. Weihnachten ist so komplex geworden, so chaotisch, so verwirrend, mit all dem Kram, dass die Realität der Geburt Christi mit der Fantasie vermischt und die Bedeutung des wahren Weihnachten verloren geht. Weihnachten sollte aber einfach sein, nicht komplex. Weihnachten sollte von allem drumherum befreit werden, damit wir nur noch die Einfachheit der Menschwerdung des Sohnes Gottes im Blick haben. Das ist das einzige Element der Weihnachtszeit, der Weihnachtsfestes, das wirklich eine dauerhafte Wirkung auf das Leben haben sollte. Der Weihnachtsmann, nur als Info für euch, hat keine wirkliche Kraft. Bringt keinen wirklichen Frieden, bringt keine wirkliche Hoffnung, bringt keinen Trost, bringt keine Liebe, bringt keine Versprechung und bringt keine Zuversicht für die Zukunft. Und jedes irdische Geschenk, wo wir jetzt in den nächsten Wochen rumrennen gehen und die zerkaufen, jedes irdische Gefühl hat keinen bleibenden Wert. Der Baum wird irgendwann absterben, es sei denn natürlich, er ist von Anfang an Plastik und war nie am Leben. Also alles wirklich wird vergehen. Keine Party, keine Pakete werden unser Leben erhalten. Keine hellen Lichter können die niedergeschlagene Seele wieder aufrecht machen. Es gibt keine Macht im Weihnachtsmann. Keine Macht im Baum, es gibt keine Macht in den Lichtern, keine Macht in den Gefühlen. Und wenn du verzweifelt bist, und manche von uns in dieser Zeit, in der wir leben, sind vielleicht wirklich verzweifelt, braucht ihr Kraft, ihr braucht ihr Ermutigung. Und in der Stunde der Not ist alles, was Weihnachten zu bieten hat, Jesus Christus. Und er ist völlig ausreichend. Und das sind gute Nachrichten. Er kann das Herz in der Zeit des Zweifels mit Hoffnung füllen. Und nur er kann das Herz in der Zeit der Traurigkeit mit dauernder Freude füllen. Nur er kann das Herz in Zeiten der Angst mit Frieden erfüllen. Und wenn das Leben in einem Moment der Verzweiflung durchgeht, ist Christus unsere einzige Hoffnung. Und die Welt, in der wir leben, braucht Hoffnung. Aber was ist es an Christus, das uns Hoffnung gibt? Ist ja mal eine legitime Frage. Was ist es an Christus, das uns Freude schenkt? Was ist es an Christus, das uns Trost in der Zeit der Einsamkeit spendet? Was ist es an Christus, dass das Frieden gibt in Zeiten der Unruhe? Und ich glaube, ein ganz einfacher Blick auf seine Geburt schenkt uns die Antwort zu diesen Fragen. Ich möchte uns nochmal ganz kurz auf unseren Text zurückweisen in Matthäus 1 und 2. Und dort, wenn ihr aufgepasst habt, hat uns der Autor 4 Titel für Jesus gegeben. Und ich möchte sie euch nochmal ganz kurz vor Augen setzen. Vers 21, er wird Jesus genannt. Vers 23, er wird Immanuel genannt. Vers 2, er wird König genannt. Und in Vers 4, er wird Christus genannt. Und all diese Titel für ein kleines Kind. Jesus, Immanuel, König, Christus. Und diese Titel erzählen uns, wie das Kind von Weihnachten die Macht hat, das unmächtige Herz, das tote Herz wiederherzustellen. Und ich möchte mit euch für ein paar Minuten diese 4 Titel näher anschauen. In Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, und er soll seinen Namen Jesus nennen, denn er ist es, der sein Volk von seinen Sünden erlösen wird. Jesus, er gibt seinem Volk das Heil. Er rettet sie von ihren Sünden. In Vers 25, da heißt es, dass Josef bei der Geburt des Kindes seinen Namen Jesus nannte. Er hatte also auf ein göttliches Gebot gehorcht. Und übrigens, der Name Jesus ist der schönste Name unter dem Himmel, im Himmel, überall. Er ist der Erlöser. Und zumindest vom irdischen Standpunkt aus betrachtet, dieser Name wird 700 Mal im Neuen Testament verwendet. Es ist die hebräische Form Yeshua, das hatten wir auch vorhin gerade gesungen, Jehoshua. Und es bedeutet Yahweh oder Gott wird retten. Ich war gestern beruflich fliegerisch unterwegs und ich war in der hinteren Küche. Und dann kam ein Kollege zu mir. Er kam zu mir und hat sich über irgendeinen netten Passagier aufgeregt. Und die gibt es natürlich hier nicht, aber und er sagte zu mir aus dem Nichts, diese ganze Welt wird verloren gehen. Und ich drehte mich nur um und sagte, aber Jesus hat einen Stopp dahin getan, einen Weg hinaus. Sogar ungläubige Menschen verstehen, ungläubige Menschen sehen, dass diese Welt ohne Hoffnung, ohne Christus verloren geht. Aber Josef hatte gehorcht und er hat ihm den Namen Jesus gegeben. In Lukas 2, Vers 11, da heißt es, dass er als Retter geboren wird. In Markus 10, Vers 45, da sagt es, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu retten. In Lukas 19, Vers 10, da steht, er ist gekommen, um zu retten. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ist eine glorreiche Realität. Und der Apostel Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Das sind gute Nachrichten, Leute. Das heißt, dass der Mensch ist ein Sünder, der Mensch braucht einen Erlöser, er braucht Vergebung. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um sie von ihren Sünden zu retten. Diese einfache Realität scheint manchmal so einfach zu sein, dass wir als selbstverständlich nehmen. Und dennoch ist das die gute Botschaft. Und sie ist genauso gut heute, wie sie vor 2000 Jahren gut war. Aber in welchem Sinne sind wir gerettet? Gerettet vor der gegenwärtigen Herrschaft unserer Sünde. Aber an erster Linie und letztendlich, das ist so wichtig, ist er gekommen, um dich und mich im Sinne zu retten, dass er dich und mich und alle, die an ihn glauben, vor der endgültigen Verdammnis befreit, die Sünde erfordert. Man könnte sagen, dass die Vergebung der Sünden das wichtigste Ereignis der Erlösung ist, wie es so oft im Alten, aber auch im Neuen Testament dargestellt wird. Und die Erlösung ist ja per Definition eine Errettung von den Folgen der Sünde. Jeder einzelne von uns braucht einen Retter, auch mein 8-wöchiger Sohn. Beim Abendmahl, als Jesus in der Nacht, bevor er gefangen genommen und gekreuzigt werden sollte, kam er mit seinen Jüngern zusammen, nahm den Kelch und er sagte, das ist das Blut des Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In Apostelgeschichte 13, 38, 39, da heißt es, durch ihn ist euch die Vergebung der Sünden verkündigt worden und durch ihn ist jeder, der glaubt, von allem befreit. Ihr seht, er war ein Kind, das geboren wurde, um Vergebung der Sünden zu bringen. Israels hat ja viele verschiedene Feste im Jahr. Was ist das große Fest, das größte Fest? Das ist interaktiv. Was ist das größte Fest in Israels Geschichte? Weiß es jemand? Yom Kippur. Ja? Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Yom, Tag, Kippur, Versöhnung. Der Tag der Versöhnung. Jedes Jahr feierten die alten Juden in dieser Zeit dieses Fest und haben ein großes Opfer gemacht, das symbolisch alle ihre Sünden wegnimmt, was im vergangenen Jahr stattgefunden ist. Und an diesem Tag, so steht es in 3. Buch Mose, Kapitel 16, wählte der Hohepriester 2 Ziegenböcke aus, also 2 Opferböcke. Und das eine Opferbock wurde geschlachtet und das Blut wurde an dem Altar gespritzt. Nicht so ein schöner Anblick. Aber es zeigt ja auch die Ernsthaftigkeit der Sünde. Das andere Tier wurde nicht getötet, sondern der hohe Priester ging zu diesem Tier, legte seine Hand drauf, symbolisch, um die Sünden des Volkes, er war Vertreter für das Volk, die Sünden des Volkes auf das Ziegenbock zu legen. Und dann haben sie es ganz weit in die Wüste hinausgeschleppt und wollten sicher gehen, dass es nie wieder zurückkommt. Auch alles hier voller Symbolik, einfach, aber anschaulich. Sie wollen zeigen, dass ein Opfer für die Sünde notwendig ist, dass die Sünden weggenommen werden und dass sie nie wieder auftauchen werden. Das ist so wichtig an Vergebung übrigens. Wenn man dann sagt, ja, ich erinnere mich noch, du hast doch vor 2 das und das gemacht. Oder du hast, das ist keine Vergebung. Das ist keine Vergebung. Gott wird nie so kommen und sagen, du. Aber die Ziege, die geschlachtet wurde, konnte den Preis nicht wirklich zahlen. Es war einfach ein Symbol. Und der Bock, der die Sünden symbolisch in die Wüste trug, konnte die Sünden natürlich nicht wirklich wegtragen. Aber dieses Tier symbolisierte denjenigen, der es konnte. Und es braucht nicht 2, sondern nur 1. Und das ist Jesus, der sowohl das Opfer bringt und die Sünden wegträgt. Übrigens, das Wort vergeben ist das Wort aphimi. Es bedeutet eigentlich wegschicken oder entlassen. Und im juristischen Sprachgebrauch, für den es interessiert, wird es verwendet, um eine Schuld zu erlassen und eine Begnadigung zu gewähren. Und durch seinen Tod am Kreuz, durch Christi Tod am Kreuz, hat Jesus alle Sünden von uns weggenommen und das Blutopfer bezahlt für unsere Sünden und in die unendliche Ferne getragen. Ich kenne mich, ich kenne meine Sünden. Und du kennst deine. Aber Gott kennt noch viel mehr. Gott kennt alle. Und er sagt, sie sind vollkommen bezahlt. Was für eine glorreiche, glorreiche Realität. Amen. Versteht ihr mich das an? Versteht ihr, was ich sage? Eine glorreiche Realität, dass er wird nicht mehr an unsere Sünden gedenken. Na, sind wir nicht dankbar dafür? In Psalm 103, Vers 12, da heißt es, so weit der Osten vom Westen ist, so weit hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie weit ist der Westen vom Osten? Das ist ein jüdischer Sprachgebrauch und es sagt einfach unendlich, unendlich. Und in Jesaja 44, 22, da heißt es, ich habe deine Übertretungen wie eine dicke Wolke und deine Sünden wie einen schweren Nebel weggewischt. Ich kann deine Sünden gar nicht mehr sehen. Ausgelöscht. Micha, der große Prophet in Kapitel 7, sagt, wer ist ein verzeihender Gott wie du, der an unseren Übertretungen vorbeigeht und sie in den Tiefen des Meeres begräbt? Hören wir diese große Wahrheit. Dieses Kind wurde geboren, um die Sünden wegzunehmen, um den Preis für unsere Sünden zu zahlen, damit wir den Preis nicht zahlen müssen, den wir sowieso nicht zahlen könnten. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wow, kein Urteil für Anthony. Das Gericht ist auf Christus gefallen. Und das hat er getan. Er hat den Preis bezahlt. Er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Und er hat unsere Sünden weit weggetragen, dass sogar Gott nicht mehr an sie gedenkt. Was für eine glorreiche Realität, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünden zu vergeben. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das tun wir. Das bedeutet aber auch nicht, dass Sünden nicht noch heute noch eine Auswirkung haben. Das tun sie. Aber es bedeutet, dass wir niemals die endgültige Strafe für die Sünde bezahlen werden. Denn sie wurde bereits bezahlt. Und wenn wir dieses Leben hier verlassen, sind wir sofort in seiner Herrlichkeit. In seiner Herrlichkeit. Nicht einen Moment müssen wir im Tode oder in der Hölle bleiben. Nein, wir sind sofort im Leben mit Gott für alle Ewigkeit. Und wenn Paulus sagt, dass er alle unsere Übertretungen bezahlt hat, das heißt, dass das, was er getan hat, das wurde übertragen auf mein Konto. Das heißt, wenn Gott mich sieht, dann sieht er bezahlt, er schuldet nichts. Nicht, weil ich so gut bin, das bin ich nicht, sondern weil Christus es vollbracht hat. Hör zu, egal welche Entbehrungen ein Mann oder eine Frau erleben mag, egal wie einsam dein Leben ist, egal wie traurig es ist, egal wie schmerzhaft deine Situation ist, egal wie trostlos die Weihnachtszeit sein mag, egal in welchem Kerker oder in welcher Gefängniszelle du dich befindest, egal wie stark deine Ängste und wie erschreckend die Aussichten für deine Zukunft, wenn du eine persönliche Beziehung mit Christus Jesus hast, kannst du zu dem durchschauen, der dir alle deine Sünden vergeben hat. Und darin, Freunde, liegt die Fülle der Freude. Du brauchst nicht zu befürchten, dass deine Schwierigkeiten vielleicht Gottes Art sind, dich dazu zu bringen, deine eigene Schuld vollständig zu bezahlen. Nein, ganz im Gegenteil. Egal, was in diesem Leben schief läuft, egal, was nicht so ist, wie es sein sollte, egal wie unerfüllt du dich fühlst, wisse dies, du hast vollständige und vollkommene Vergebung für alle deine Sünden durch Jesus Christus, wenn du dein Glauben auf ihn allein setzt. Der zweite Titel, der dem Weihnachtskind gegeben wird, kommt hier in Vers 23. Ein absolut gigantischer Titel. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt heißt, Gott mit uns. Er ist nicht nur Jesus, das Kind, sondern er ist Immanuel. Und das in dieser Zeit des Jahres zu sehen, ist so eine Realität, so eine große Freude, so eine Hoffnungsbringer. Und übrigens hier dieser, aus diesem Vers, das kommt eigentlich aus Jesaja, Jesaja 7, Vers 14. Was Jesaja damit eigentlich sagen will, ist, dass Gott versprochen hat, sein Volk nicht zu verlassen. Sein Volk nicht zu verlassen. Und wenn der Messias kommt, wird Gott sogar mit uns sein. Lass das mal kurz in deinem Kopf zergehen. Gott wird mit uns sein. Gott wird dich nicht verlassen. Nicht nur das, aber er sagt, er wird mitten unter uns sein. Vertraue ihm. Er wird dich nicht im Stich lassen in deiner Situation. Vertraue ihm. Er hat es versprochen. Aber was bedeutet Immanuel? Es bedeutet, dass Gott unter uns wohnt. Es bedeutet, dass Gott ein Mensch wurde. Gott wird sein Volk mit ihnen gegenwärtig sein. Also das Kind von Weihnachten ist Immanuel, Gott mit uns. Das Kind, das in diesen Tagen geboren wurde, war zwar ganz Mensch auf der einen Seite, aber auch ganz Gott. Und im Alten Testament, da war die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte, später dann im Tempel. Und jetzt im Neuen Testament ist die Gegenwart Gottes in uns. Eine Person, Jesu Christi, Gott mit uns. Und Paulus sagte in Kolosser 1, 27, die Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast Hoffnung. Eine Hoffnung auf Ewigkeit, Hoffnung auf glorreiche Realität, Hoffnung auf Vergebung, Hoffnung auf Freude und Liebe und Gemeinschaft mit Gott. Es ist übrigens nicht Christus und Anthony, Christus mit Anthony, die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern Christus in dir, in ihm allein ist die Hoffnung. Das ist eine weihnachtliche Wahrheit. Und wie der Begriff Jesus, ist auch Immanuel eine Sache, die wir zwar immer wieder sagen zu dieser Jahreszeit, ne, dann wird dann alles so durchgekaut, aber pausieren wir doch mal kurz, bevor wir in diese Weihnachtszeit gehen und denken, was bedeutet es eigentlich, was wir hier feiern? Immanuel, Gott mit uns. Aber wisst ihr, er war Mensch, er war hungrig, er war durstig, er war müde, er schlief, er lernte, er war froh, er war traurig, er war wütend, er war entrüstet, er war betrübt, er war beunruhigt, er war enttäuscht, er hat geweint, er war überwältigt vor der Aussicht der Zukunft für sein Leben. Er übte sich im Glauben, er las die Schrift, er betete, er seufzte mit schmerzendem Herzen. Er fühlte alles, was du fühlst. Du sagst, Mein Leben ist in Gefahr, mein Leben ist so unsicher. Sein Leben war immer in Gefahr. Du sagst, du wurdest vielleicht misshandelt oder falsch eingeschätzt. Das war er auch. Nein, das ist kein kosmischer Gott irgendwo in der Ferne, dem alles gleichgültig ist. Er kennt unsere Verletzungen, Freunde. Er kennt unsere Schwächen. Und er ist nicht nur Christus der Erlösung, sondern auch Christus des Mitgefühls. Das ist eine Perspektive für Weihnachten, die ich euch auch für dieses Jahr mitgeben möchte. Das Kind, das an diesem Tag geboren wurde, war Gott, der mit uns fühlt, was wir fühlen, was wir erleben. Er wurde versucht, er wurde geprüft und er kann uns helfen. Er kann uns helfen. Wenn wir unsere Sorgen nicht auf ihn werfen können, dann könnten wir auch zu einem anderen Guru gehen oder irgendeinem Berater. Nein, Hebräer 2, Vers 18 heißt, er kann denen zu Hilfe kommen, die geprüft werden. Gott mit uns. Aber was heißt es? Ich stelle gerne Fragen. Was heißt es, dass er zu Hilfe kommt? Ich will dir sagen, er gibt dir den Mut, dich in deinen Sorgen, deine Sorge, dich zu stellen. Er gibt dir die Weisheit, deine Sorgen zu verstehen. Er gibt dir Kraft, deine Sorgen zu ertragen. Und er gibt dir den Glauben, dass er den Rest tun wird. Kein Baum kann dir das sagen. Keine Weihnachtskarte, kein Weihnachtsmann. Nur Emmanuel. Bei uns nicht nur, um uns zu verstehen, sondern um uns zu helfen. Wenn wir zu Menschen kommen und Gott hat uns Menschen gegeben, Gott hat uns die Ekklesia, die Gemeinde gegeben, das ist alles wunderbar. Aber wir dürfen zu ihm kommen. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Was für ein Vorrecht. Okay, der dritte Titel. Als die Weisen ankamen und Herodes die Frage stellten, 2 Vers 2, fragten sie, wo ist der, der als König der Juden geboren wurde? Also hier wird er als König uns vorgestellt, beschrieben. Er kam nicht nur, um sein Volk von den Sünden zu lösen, er kam nicht nur, um sein Volk nahe zu kommen, sondern er kam, um die Welt zu regieren. Es heißt in Vers 6, dass er ein Herrscher sein wird. Es gibt viele Monarche in dieser Welt. Aber als die Weisen kamen in 2 Vers 11, dass diese Familie, Josef, Maria, wohnten in meinem Haus. Und die Weisen haben eine lange, lange Reise hinter sich. Und sie gingen zu König Herodes. Das war kein Jude, er war ein Edomäer. Und sie wollten erfragen über diesen anderen König. Und Herodes, wenn wir so ein bisschen Geschichte kennen, war so ein bisschen ein Wahnsinniger, war ein Paranoid. Er war eigentlich nur eingesetzt worden von Rom. Und er war ein politischer König. Er war schon lange im Amt. Aber als dieser Wahnsinniger hatte er Angst, dass irgendjemand ihm seine Position wegnehmen würde. Also hat er auf brutalste Weise die Leute aus dem Weg geschafft, die vielleicht eine Bedrohung sein könnten. Als Beispiel. Er hat den Hohenpriester ertrinken lassen, er hat seine Frau ermorden lassen, er hat seine Schwiegermutter ermorden lassen, seine drei Söhne ermorden lassen, weil er glaubte, dass sie eine Bedrohung für seinen Thron sein würden. Eines Tages ging er einmal nach Jerusalem, durch die Stadt und hat reiche Männer und Frauen verhaften lassen und gesagt, diese Männer und Frauen sollen in den Kerker und sie sollen dort bleiben, bis ich sterbe. Und wenn ich sterbe, ermordet sie. Dann wurde er gefragt, warum? Er sagte, wenn ich sterbe, wird keiner trauern. Aber ich möchte, dass wenn ich sterbe, dass Menschen trauern. Und wenn nicht wegen mir, dann wegen ihnen. Ja, kein netter Mensch. Aber als er hörte, dass dieses kleine Königsbaby geboren wurde, zog er los und hat dann die ganzen männlichen Jungs unter 2 Jahren ermorden lassen und massakriert. Und diesem falschen König, diesem Herodes, der kein König war, er kam nicht aus einer königlichen Linie, aber kein Jude, wird jetzt konfrontiert mit dem wahren König der Juden, Jesus. Und die Frage, die gestellt wird, ist, wo ist der, der als König der Juden geboren wurde? Es gibt etwas, auf das wir uns hier ganz kurz konzentrieren möchten, wenn wir uns diese ganze Weihnachtsszene anschauen. Jesus ist Retter. Er ist Immanuel. Er ist der sympathische Hohepriester. Er ist König. Er ist Herrscher. Er ist der Monarch. Er ist souverän. Und dieses Kind wurde als König geboren. Und die Weisen brachten die passenden Geschenke. Die waren da. Genau. Traut euch, ist okay. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Er war ein König. Also es war ein passendes Geschenk für einen König. Es war zwar kein glänzender, edler Anfang für einen König, in einer Krippe geboren, weit weg, keine Entourage, aber selbst in seinem Leben schien er nicht wirklich der König zu sein, den sie erwartet hatten, nicht der Retter, der Messias zu sein. Und die Jünger selbst fragten auch noch an seinem letzten Tag, bevor er zum Vater zurückkehrt: Wann wirst du denn dein Reich einnehmen? Wann wirst du dein Thron einnehmen? Und Pilatus stellt ihn auch diese Frage: Bist du ein König? Ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist ein geistliches Reich. Aber er zeigte bei seiner Verklärung auch, dass sein geistliches Reich, Freunde, eines Tages auf diese Erde kommen würde, ein zukünftiges, tausendjähriges Reich, wenn Christus auf der Erde regiert. Ja, Jesus ist ein König. Nicht nur ist er ein König, sondern er ist König aller Könige. Und jedes Knie und jede Zunge wird bekennen, jedes Knie wird sich beugen zu diesem König. Im Buch der Offenbarung blickt so ein bisschen in die Zukunft, und während wir da hineinschauen in die Zukunft, dann sehen wir, wie Jesus, der geistliche König der Könige, sein Königreich bereits beginnt und sein irdisches Thron auch schon besteigt. Und da heißt es in Offenbarung 11, Vers 15: Und der siebte Engel blies seine Posaune, und es erhob sich ein lautes Stimmengewirr im Himmel, das sagte: Das Reich der Welt ist das Reich unseres Herrn, seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird herrschen. Kapitel 2, Vers 5 in Offenbarung, da heißt es: Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der über alle Völker mit eisernem Stab herrschen soll. Und dann sehen wir in Offenbarung 19, ihr kennt die Stelle, wo er sein Reich einnimmt. Der Himmel tut sich auf, er kommt auf einem weißen Pferd, und sein Name ist treu und wahrhaftig. Und dann steht da: Und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Seine Augen sind eine Feuerflamme, und seinem Haupt sind viele Diademe. Und auf ihm ist ein Name geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Und er ist mit einem Gewand bekleidet, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt Wort Gottes. Und die Heere, die im Himmel sind, bekleidet mit feinem Leinen, weiß und rein, folgten ihm auf weißen Pferden, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit die Völker schlage, und er wird sie mit einem eisernen Stab regieren, und er tritt die Kelter des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen. Und auf seinem Gewand und auf seinen Hüften steht geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Freunde, das ist das Weihnachtskind, was wir zelebrieren. Der König der Könige, der kommt und seinen Thron besteigen wird. Und er wird in Ewigkeit herrschen und regieren. Und du bist eingeladen, Teil zu sein von diesem Reich. Wie glorreich. Er wird kommen. Jesus wird kommen, und ich bin überzeugt, er wird bald kommen. Er wird als König kommen, und die mickrigen, unbedeutenden, kleinen Monarchen dieser Welt, die ihre Fäuste in einer vermeintlich Pseudo-Herrschaft erheben, als ob sie irgendwas regieren würden, werden sehen, wer wirklich regiert. Wie Nebuchadnezzar, der dachte, er hätte sein eigenes Königreich erschaffen und schließlich im Wahnsinn Gras aß, weil er dachte, er könne den wahren König die Ehre nehmen. Freunde, alle Monarchen dieser Welt werden ihr Knie vor Jesus Christus beugen, wenn er in seiner königlichen Herrlichkeit kommt. Er ist der König des geistlichen Reiches und in Zukunft auch in dieser Welt. Und wenn wir uns dieses kleine Kind in dieser Krippe ansehen, ist das eine weihnachtliche Realität. Was für ein Kind. Jesus errettet sein Volk von seinen Sünden. Immanuel, er ist Gott mit uns, mitfühlender Hohepriester, der uns verstehen und helfen kann. König, der ein geistliches Reich regiert und eines Tages zu seinem Volk kommt und dann die Welt regieren wird. Okay, ich will abschließen. Vers 4, noch ein letzter Begriff. Dort heißt es, dass er anfing, sie zu fragen, wo der Christus geboren werden sollte. Der Christus ist nur ein Begriff für Messias oder der Gesalbte. Und es spiegelt sein Recht auf Autorität und Souveränität als der verheißene Messias Gottes. Der Messias, Freunde, ist der Ewige. Und er ist der ewige Vater in dem Sinne, dass er der ewige Erzeuger des Lebens ist. Er ist der Lebensspender. Und darum sagt es ja auch in Johannes Kapitel 1, in ihm war das Leben. Alles ist durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wir hatten letzten, ich mache gerade einen Bibelkurs bei uns in der FCG Lindau und da hat man auch immer ganz interessante Charaktere, die mal vorbeischauen. Und vor ein paar Wochen kam ein Mann und sagte, dass Jesus ist ja nicht Gott. Jesus ist ja der Sohn Gottes, er ist ja geschaffen worden. Und wir hatten dann einen kleinen Austausch. Und da habe ich ihn auch zu diesem Vers hingewiesen. Ich sage, wie kann es sein, dass Jesus geschaffen ist, wie in ihm steht? Alles ist durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wie kann das sein? Wenn Jesus gemacht ist, wie ist alles andere geschaffen worden? Weil alles ist durch ihn gemacht worden. Okay, egal. Wenn wir also das Wort Christus hier sehen, dann betrachten wir ihn als den Erzeuger des Lebens, der Spender des Lebens, der Urheber des Lebens, der Schöpfer des Lebens. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Johannes 11,25 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Freunde, glaubst du das? Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Wenn du also an dieses Kind denkst, denk an ihm als der Urheber des Lebens. Wenn wir an das Kreuz denken, dann denke an dieses undenkbare oder dieses unglaubliche Rätsel, das hoffnungslose Paradox, dass sie tatsächlich das Leben des Lebensspenders genommen haben. Und wenn du geistlich davon sprichst, dass der Lebensspender uns alles gibt, dass der Lebensspender in der Lage ist, Leben zu geben, dann denke an Jesus, Immanuel, König, der Leben gibt. Er ist derjenige, von dem im Psalm 36, Vers 9 heißt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, hat er zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und ich sage zu euch, liebe FCG Sigmaring, dass egal wie trostlos vielleicht deine Zelle aus sein mag, egal wie einsam dein Leben ist, egal wie schmerzhaft die Situation, egal wie krass die Zähne, egal wie misshandelt, egal wie abgelehnt, verachtet und ungerecht behandelt du bist, egal was das Leben dir zuteilt, hör mir zu, egal wie unerfüllt, du kannst in der Hoffnung auf das kommende Leben leben. Sein Name ist nicht Jesus Immanuel König Christus, weil er unser Vorbild ist. Sein Name ist nicht Jesus Immanuel König Christus, weil er unser Lehrer ist. Sein Name ist nicht Jesus Immanuel König Christus, weil er unser Anführer ist. Sein Name ist nicht Jesus Emmanuel König Christus, weil er unser Freund ist. Er ist alle diese Dinge, preist den Herrn. Aber sein Name ist Jesus, weil er uns von den Sünden errettet hat. Sein Name ist Emmanuel, weil er uns unser Mitfühlender stärker ist. Er ist Gott mit uns. Sein Name ist König, denn er ist unser Herrscher und der Herrscher dieses Universums. Und sein Name ist Christus, weil er die Quelle des Lebens ist. Und wenn du das alles weißt, glaubst und bekennst, dann hast du die Schlichtheit der Geburt Christi durchschaut. Und für alle die, die sich vorhin gemeldet haben, Weihnachten, no, no. Es ist eine einfache und dennoch glorreiche Realität, dass wir zelebrieren dürfen in einer Welt, die so hoffnungslos verloren geht, wenn sie nicht eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hat. Dann wird Weihnachten bedeutsam. Wenn du tust, was in Hebräer 12, 2 steht, richtet eure Augen auf Jesus, König Jesus, Christus Jesus, Immanuel, dann sollte es für uns eine unglaublich schöne Weihnachtszeit werden. Vater, so segne ich die FCG Sigmaringen heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass in diesem Haus, in diesem Leib, Vater, Hoffnung und Leben und Freude und eine Zuversicht die Realität ist und lebt, Vater, dass Menschen, die hier hineinkommen, auch in dieser Zeit, Vater, wo Menschen vielleicht ein bisschen bedenklicher werden und über Dinge nachdenken, möchte ich dich bitten, Vater, dass sie hier den lebendigen Jeschua, den Immanuel, den Gott mit uns, den König der Könige, den Christus begegnen durch sein Volk und durch seinen Geist. Amen.